Das ist die große, bunte Kaffeeschau und ihr seid alle mit dabei. Aber ich sollte nicht singen. Hallo Alex, grüße dich.
Hallo Ralf.
Barista Alex am Start und du, wurde mir aufgetragen, bist die beste Cappuccino-Macherin ever, ever, ever. Und das soll heute auch im Podcast auf jeden Fall weggetrunken werden, das Zeug.
Alles klar, schön, dass du wie immer no pressure, ich gebe mir die größte Mühe, aber kein Problem, ja. Cappuccino kriegen wir hin.
Super.
Was wir immer als erstes brauchen, ist frisch gemahlener Espresso. Du kennst das ja schon, wir legen das hier rein, voll schön sauber gemacht.
Bin damit.
Dann malt uns die Mühle 17 Gramm scharf.
Aber auf den Punkt.
Auf den Punkt, dann lassen wir uns das von unserem automatischen Temper
schön
noch
glätten.
Genau. So, dann starten wir unsere Espresso-Extraktion direkt in die Tasse. Mhm. Und während das passiert, können wir die Milch für unseren Cappuccino aufschäumen.
Denn keine Zeit verlieren, das ist
ich
schön.
Ich fülle mir hier mal eben was in mein Milchkännchen. So, dann einmal abdampfen und los geht's. Auch für einen Cappuccino braucht man, das macht das Getränk aus, eine gewisse Schaummenge, also einen schönen feinen Schaum, den man auch dann noch so ein bisschen runterlöffeln kann.
Und es ist ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Milch und Cappuccino.
Und nahezu gleichzeitig gehen wir ins Ziel. So, jetzt haben wir hier unseren Espresso in der Tasse und jetzt können wir einfach in kreisenden Bewegungen Milch reingeben und am Ende den Schaum oben auf. So, wer mag, kann noch ein kleines Plättchen drauf zaubern.
Hä, wie hast du das denn jetzt gemacht? Jetzt mal ohne Witz. Ja, ist wirklich ein richtig schönes Blatt da zu sehen. Mit Stängel und allem drum und dran.
Naja, wenn du sagst, das wird der weltbeste Cappuccino, dann muss hier auch der weltbeste Cappuccino stehen.
Herzlichen Glückwunsch. Einfach mal so aus dem Ärmel geschüttelt. Finde ich ganz großes Kino. Habe ich noch nicht gesehen, so schön.
Dann lass ihn dir schmecken.
Ich habe vor etwa 3 Jahren das Spendenmanagement übernommen. Das kam durch einen Kollegenwechsel und habe dann festgestellt und auch gelernt, wie viele Organisationen, ob Vereine, kleine, große Organisationen, bekannte, namhafte, aber auch ganz unbekannte, regionale, sich an Tschibo wenden und um Spenden bitten. Das sind dann finanzielle Nachfragen von Einzelpersonen durchaus, aber eben, wie gesagt, von Organisationen. Und es geht auch um Anfragen von Produktspenden. Und wir haben schon vor vielen Jahren festgestellt, dass wir nicht alle Anforderungen oder alle Anfragen erfüllen können und haben uns schon vor Jahren auch dazu entschlossen, eben auf ausgewählte Organisationen zu schauen und mit diesen Organisationen dann auch zusammenzuarbeiten.
Fünf Tassen täglich, der Tschibo Podcast.
Moin, gute Wahl. Ihr liebt Kaffee, habt Empathie für eure Mitmenschen und unsere Welt und dann hört ihr diesen Podcast. Ja, das ist die beste Kombi. Herzlich willkommen. Hier ist der Podcast, der Kaffeeliebe und Nachhaltigkeit verbindet, sponsored by Tschibo. Und genau darum geht es auch heute, um Spenden und Sponsoring. Was macht der Kaffeeriese hier so locker? Und für wen spendet er überhaupt? Was spendet er? Und was machen die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und die Kunden und Kunden in Bezug auf Spenden? Diese Fragen werden wir jetzt beantworten, also gießt euch schon mal schön einen Kaffee ein. Ich bin Ralf Potzus und zu Gast habe ich die Spendenexpertin. Herzlich willkommen, Monika Fox aus dem Tschibo Nachhaltigkeitsteam. Hi.
Hallo Ralf.
Erklär mir mal, was machst du bei Tschibo genau mit Spenden? Was für ein Programm verantwortest du?
Ja, bei Tschibo geht es darum, dass wir haben ja Produkte im Non-Food-Bereich, im Kaffee, wir haben Mitarbeitende und wir leben hier in Hamburg, das heißt ein Hamburger Familienunternehmen und die Not in Hamburg ist recht groß, wie in vielen Großstädten und meine Aufgabe ist es, dafür zu sorgen, dass wir einmal unser gesellschaftliches Engagement wahrnehmen. Das klingt immer so sehr technisch, aber im Wesentlichen geht es darum, dass wir gucken, wie können wir als Unternehmen mit unseren Mitarbeitenden dafür sorgen, dass sich die Gesellschaft hier in Hamburg, aber auch bundesweit besser entwickelt, dass es den Menschen gut geht. Und da kommt man dann unweigerlich zum Spenden, denn Spenden hilft und Spenden kann die Not auch lindern.
Was ist dein Lieblingskaffee? Was trinkt eine Spendenexpertin? Vor allem wahrscheinlich alles ganz schnell aus, weil was man hat, das hat man, ne?
Sagen wir mal wieder so, ich achte schon sehr darauf, dass ich nichts vernichte oder beziehungsweise den Kaffee wegschütten muss. Das finde ich ganz wichtig, weil wir kaufen den Kaffee nicht nur ein, sondern wir haben ja in den Anbauländern die Menschen, die den Kaffee dann auch anbauen und dafür sorgen. dass wir guten Kaffee trinken können. Und deshalb achte ich schon sehr darauf, dass ich den Kaffee, den ich aufbrühe, auch trinke. Und meine Familie übrigens auch, die da schon auch weiß, dass ich da sehr ein Auge darauf habe.
Aber es ist schon spannend, das deklinierst du so durch dein Tagesprogramm so durch. Du hast immer die Empathie im Vordergrund und guckst eben auch, dass es allen irgendwie gut geht.
Ja, grundsätzlich finde ich, dass es erstmal eine gute Eigenschaft ist, nach rechts und links zu gucken. Ich schaue natürlich auch auf mich und auf uns, das ist ja auch wichtig. Aber hier geht es ja eher darum, eben auch zu schauen, dass wir nichts verschwenden. Und das ist tatsächlich etwas, womit ich groß geworden bin. Ich bin auf dem Land aufgewachsen und wenn man auf dem Land lebt, zumindest war das bei mir so, dann denkt man in Kreisläufen, dann denkt man auch daran, eben alles, was die Erde hergibt und was man auch zur Verfügung gestellt bekommt, eben so sinnvoll und so gut wie möglich zu nutzen. Und das, was nicht mehr gebraucht wird, eben in die Weiterverwendung oder in die Nutzung zu geben. Und das habe ich tatsächlich auch sehr verinnerlicht. Also das ist gar nichts, was ich mir bewusst mache, sondern ich versuche schon auch den Kühlschrank, also die Lebensmittel, die dort enthalten sind, so gut wie möglich auch dann zu verwerten. Also das finde ich schon wichtig.
Und dann kreativ mit den Rest eben was zu machen. Ja, ist eine super Einstellung, finde ich.
Richtig, also, ganz
so
genau.
Gut und schon immer sehr nachhaltig gewesen. Du bist seit 22 Jahren jetzt schon bei Chibo. Du trinkst Tee nur, wenn du krank bist. Also die perfekte Chibo-Mitarbeiterin.
Sollte man meinen.
Und jetzt reden wir über Spenden. Auch interessant, dass wir das in all den Jahren 5 Tassen täglich Podcast noch gar nicht gemacht haben, weil Stimmt. Das ist bei Chibo nämlich ein großes Thema. Chibo spendet. Und wir lernen auch heute in der Folge, wie kann man eigentlich als Unternehmen spenden? Was für Steuern kommen da drauf? Warum machen das einige nicht so gerne? Ganz interessant, was alles so dahinter steht. Vielleicht fangen wir da mal an. Wenn man jetzt als großes Unternehmen, was Chibo ja ist, spenden möchte, da muss man ja erstmal gucken und sondieren, wer meldet sich da? Und es melden sich sehr, sehr viele.
Ganz genau. Also ich habe vor etwa 3 Jahren das Spendenmanagement übernommen. Das kam durch einen Kollegenwechsel und habe dann festgestellt und auch gelernt, wie viele Organisationen, ob Vereine, kleine, große Organisationen, bekannte, namhafte, aber auch ganz unbekannte, regionale, sich an Chibo wenden und um Spenden bitten. Das sind dann finanzielle Nachfragen von Einzelpersonen durchaus, aber eben, wie gesagt, von Organisationen. Und es geht auch um Anfragen von Produktspenden. Und wir haben schon vor vielen Jahren festgestellt, dass wir nicht alle Anforderungen oder alle Anfragen erfüllen können und haben uns schon vor Jahren auch dazu entschlossen, eben auf ausgewählte Organisationen zu schauen und mit diesen Organisationen dann auch zusammenzuarbeiten. Und wenn man jetzt nochmal so guckt, gerade jetzt nach Corona hat sich das Spendenthema und das Spendenanliegen nochmal deutlich verändert. Wir haben die Situation, dass sich noch mehr Menschen in der Situation wiederfinden, dass sie auf Spenden angewiesen sind. Und diese Menschen gehen dann eben zu Organisationen, die dann auch, ob jetzt Lebensmittel oder eben andere Produkte, dann auch zur Verfügung stellen. Hinzu kommt der Krieg in der Ukraine, der hat die gesamte Situation nochmal verstärkt. Und wir haben die Situation, die sich nochmal verschärft hat, dass viele, gerade kleinere Organisationen oder Vereine, keine Unterstützung mehr bekommen und somit auch gar nicht mehr auch ihre Leistungen oder ihre Maßnahmen auch umsetzen können.
Du hast eben die Fußballvereine erwähnt, also so kleine, die dann kommen, Kitas, Schulen, Schülerzeitungen, das Deutsche Rote Kreuz schon wieder ein bisschen größer und so weiter. Jetzt hast du die Organisation erwähnt, für die ihr euch entschieden habt. Was sagt ihr denn aber den Kleinen? Du bist es nicht, du bist es vielleicht. Das macht ihr jetzt generell nicht mehr.
Vor Jahren haben wir uns da zusammengesetzt, hier auch im Unternehmen, und haben überlegt, wie gehen wir denn eigentlich damit am besten um? Und man muss dazu nochmal sagen, für uns ist immer wichtig, dass die Gemeinnützigkeit vorausgesetzt ist. Das heißt, Privatpersonen, die aufgrund ihrer Lebenssituation um Spenden bitten oder eben auch, Kitas, die privatorganisiert sind, die unterstützen wir generell nicht, weil eben keine Gemeinnützigkeit dahinter liegt. Und das ist eine Voraussetzung und wir haben dann überlegt, wenn wir spenden, dann konzentrieren wir uns wirklich auf die Organisationen, die für uns unsere Anforderungen, dazu können wir gleich auch nochmal gerne kommen, auch umsetzen. Da ist zum Beispiel, dass wir bei Lebensmitteln sehr darauf achten, dass eben erstens diese Lebensmittel, die wir spenden, dann auch an die Menschen geht, die bedürftig sind. Und zum Zweiten, dass die Lebensmittel eben auch den rechtlichen Anforderungen dann auch unterliegen. Das heißt, wenn es um das Mindesthaltbarkeitsdatum geht, die Unversehrtheit der Verpackung und so weiter, das ist uns extrem wichtig. Und wir haben uns dann eben auf wenige Organisationen konzentriert. Das sind dann einmal die Hamburger Tafel und der Bundesverband der Tafeln für Lebensmittel. Das ist Hanseatic Help hier in Hamburg, eine tolle Organisation, die 2015 aus der Geflüchtetenhilfe hervorgegangen ist, für die wir insbesondere auch unsere Textilien dann auch in die Spende bringen. Und wir haben darüber hinaus Innatura in Köln, in Natura ist insofern für uns wichtig, weil mehr als 2000 gemeinnützige kleinere Organisationen dort eben Produkte auch abholen können, bestellen können und wir hier eben nochmal eine große Verteilung nutzen können. Und zu allerletzt haben wir noch das Deutsche Rote Kreuz für Kriseninterventionshilfe. Also dann, wenn wir Katastrophen wie zum Beispiel Erdbeben oder Hochwassersituationen erleben. Und wir haben die Arbeit für Menschen mit Behinderung. Das ist auch eine Hamburger Organisation, gemeinnützig. Und dort spenden die unsere Kollegen aus dem IT-Bereich schon seit Jahren ausgediente Hardware. Und die werden dort aufgearbeitet, gehen in den Verkauf. Und dort sind Menschen beschäftigt, die eben auch eine Behinderung haben. Also von daher sind wir da wirklich auch mittlerweile gut aufgestellt.
Du hast eben Erdbeben angesprochen, also auch beim großen Erdbeben in Syrien, Türkei, was da war. Da findet man dann auch Chibo-Produkte.
Nicht unbedingt. In diesem Fall ja, aber wenn wir jetzt nochmal auf das Anliegen kommen, die Situation, dass wir Katastrophen erleben, schauen wir, haben wir irgendeine Verbindung zu dem Ort, zu den Menschen, die betroffen sind. Wenn wir jetzt das Erdbeben nehmen in der Türkei, wir haben dort eine Landesgesellschaft. Das heißt damit eben auch für uns eine Verantwortung, uns um die Menschen zu kümmern, die dort betroffen sind und dann auch für die Menschen in Syrien, weil wir gesagt haben, wir wollen da auf gar keinen Fall unterscheiden. Und wir haben in dem Fall, sprechen wir dann auch mit den Ansprechpartnern, also unseren Kolleginnen und Kollegen vor Ort, die uns dann eben auch sagen, was wird denn gebraucht? Weil das ist gerade auch bei der Hilfe am allerwichtigsten und das ist ein Grundsatz, wir spenden bedarfsgerecht. Und wir fragen immer auch, was gebraucht wird. Da ist das Schwierigste, dass wir häufig abwarten müssen, weil sich dann erstmal auch herausstellen muss, wie ist die Situation vor Ort, wie sind die Menschen betroffen, was brauchen die. Und wir haben in dem Fall neben Geldspenden eben auch Produktspenden geleistet, insbesondere zum Beispiel Decken. Das erschließt sich das, was wir dann eben auch in so einem Produktsortiment haben.
Und was sind so die besten Spendensachen? Schlafanzüge, ich meine, Chibo spendet bestimmt auch Kaffee. Die Hamburger Tafeln, habe ich gehört, die haben irgendwie ein Kaffeedefizit.
Ja, also das ist vielleicht auch das Traurige und das Schöne. Das Traurige ist, dass fast alles gebraucht wird und das zeigt eben auch die Not in unserem direkten Umfeld oder auch natürlich im weiteren Umfeld. Zum anderen, was tatsächlich dann auch immer ganz gerne auch genutzt wird, sind wirklich Dinge des täglichen Lebens. Also wenn zum Beispiel eine Erstausstattung, wenn Menschen aus dem Gefängnis entlassen werden oder geflüchtete Menschen eine Wohnung bekommen oder wie auch immer, dass es dann darum geht, auch Erstausstattungen zusammenzustellen. Was tatsächlich immer von Hanseatic Help immer auch gewünscht wird, ist zum Beispiel Wäsche, also auch Unterwäsche, weil so etwas natürlich nicht gebraucht dann auch gespendet werden kann. Hier geht es ja auch um Hygiene und auch um Wertschätzung. Also auch neben dem Prinzip der bedarfsgerechten Spende eben auch etwas ganz Wichtiges, dass wir auch wertschätzend spenden und eben die Produkte, die dann auch genutzt werden, wie gesagt, wie Wäsche, Kaffee hattest du angesprochen. Kaffee ist natürlich, wenn man sich die Preisentwicklung auch ansieht, war schon immer auch ein Luxusgut für viele Menschen, die eben nicht so viel Geld zur Verfügung haben, aber jetzt nochmal mehr. Und wir sehen auch gerade bei den Tafeln, die freuen sich natürlich riesig über Kaffeespenden und wir hatten selbst die Gelegenheit, vor 2 Jahren eben auch bei der Ausgabe von Lebensmitteln auch dabei zu sein. Und Kaffee ist schon wirklich etwas, was sich viele gar nicht mehr so leisten können.
Das macht halt dann auch Freude. Man hat was Gutes in der Hand, das mag man. Kann ich mir schon sehr gut vorstellen. Was sind das sonst noch so für Waren, die zu den ganzen Menschen kommen von euch?
Aus unserem Produktsortiment, ehrlich gesagt, könnten wir alles spenden, was wir haben. Es gibt wenig, wo wir auch gelernt haben, dass das für eine Spende ungeeignet ist. Wir kommen eher dazu, dass wir wirklich ausweiten. Also wenn wir jetzt nochmal in unseren Produkten schauen, auch im Non-Food-Bereich, geht alles wirklich von Matratzen über gerade auch wärmende Jacken, über Textilien, Heimtextilien wie Bettwäsche, Bettlaken, selbst Dekoartikel können wir gut verspenden, gerade jetzt auch so zu Weihnachten, weil da sparen die Menschen, das kann man sich ja vorstellen, wenn man wenig Geld zur Verfügung hat, dann spart man eher an den Dingen, die man nicht benötigt dringend. Und auch Lichterketten und so weiter werden sehr gerne genommen. Also es gibt wirklich, ich überlege jetzt auch gerade, wo wir eine Ablehnung vielleicht auch gesehen haben. Das sind dann vielleicht wirklich so Produkte, ich sage jetzt mal, haben wir jetzt gar nicht so in unserem Sortiment, aber so ein Humidor, also etwas, wo man Zigarren aufbewahrt. Das wird in der Tat natürlich gar nicht gebraucht. Aber alles andere, da finden wir, oder haben wir die Erfahrung gemacht, dass wir immer auch Abnehmer finden. Und wir hatten letztens mal oder im letzten Jahr ein Produkt, das nennt sich Kresse, Zierkresse und selbst die haben wir abgeben können, weil dann eben stellt man sich dahin und hat vielleicht Freude daran.
Zwackt dir jetzt was ab Oder spendet ihr das, was übrig geblieben ist, geht dann ins Lager rein und sagt, oh, das sieht nicht mehr so gut aus, das kann jetzt auch gespendet werden?
Gute Frage. Das ist in der Tat etwas, wo wir uns sehr viel Klarheit verschafft haben in den letzten 2 Jahren. Also unser Prinzip ist grundsätzlich, bevor wir etwas vernichten, spenden wir das. Wir haben hier im Unternehmen, und das gilt für viele andere Unternehmen auch, ein sehr gutes Warenwirtschaftssystem. Und jetzt kommt wieder die Nachhaltigkeit hier auch ins Spiel, dass wir so wenig wie möglich natürlich vernichten möchten. Das führt dazu, und das ist leider auch das Problem vieler gemeinnütziger Organisationen, dass immer weniger gespendet wird. Das gilt für uns auch. Also wir haben immer weniger Ware, die zur Vernichtung ansteht, weil wir sie nicht, wir sagen mal, betriebswirtschaftlich sinnvoll einsetzen können. Das heißt, der Erlös, den wir da durch den Verkauf generieren würden, der ist sehr gering. Und wir haben gute Wege gefunden, auch durch unsere Second-Hand-Modelle zum Beispiel, auch eben Ware oder Produkte dann auch weiter in die Nutzung zu geben. Wie gesagt, das bedeutet, dass wir weniger Ware haben, die wir spenden können. Gleichzeitig, und das ist das Schöne bei den Partnerschaften mit den Organisationen, die ich auch gerade genannt habe, Partnerschaft bedeutet für uns auch, dass wir fragen, was braucht ihr denn? Das heißt, wir haben auf der einen Seite, wir bieten etwas an, Produkte, die nicht mehr in die Verwendung gehen können, bei uns zumindest, und wir fragen gleichzeitig, was braucht ihr denn? Und daraus ist eben auch unser Spendenrahmen auch entstanden und der macht es uns möglich, eben auch gezielt auch zu spenden.
Dann wisst ihr, das ist der Bedarf, haben wir eigentlich gerade nicht so, dann zwacken wir jetzt wirklich was von unserem normalen Warenaufkommen ab, was eigentlich in den Verkauf gehen würde.
Ja, grundsätzlich ist es so, dass wir durchaus immer auch die Möglichkeit haben, über zum Beispiel Produkte aus dem letzten Jahr dann eben zu schauen, welche Mengen sind noch da. Das Gute ist, dass wir bei den Anfragen, also bleiben jetzt mal bei dem Beispiel auch.
Da steht noch WM98 drauf, egal.
Ja, so, genau, das könnte man meinen, war das ist zum Glück nicht mehr. Auch die Lagerkosten haben sich erhöht. Das heißt auch, wir haben gar kein Interesse, Ware zu lange stehen zu lassen. Aber ich sag jetzt mal, für die Empfänger ist da nicht wichtig, ist das dann Wäsche, die hat die Farbe rot oder grün oder blau. Also, und deshalb diese Freiheit, diese Flexibilität, die wir haben, führt dann dazu, dass wir eben aus den Verfügbarkeiten eben die Ware auch entnehmen können, die dann eben auch gewünscht ist.
Nun ist Tchibo spendenfreudig, aber es ist gar nicht so einfach, in Deutschland gerne zu spenden, wenn man ein größeres Unternehmen ist. Das wusste ich alles noch gar nicht, was da wieder bürokratisch, behördlich und auch steuerlich für Hausaufgaben gemacht werden müssen. Vielleicht kannst du das mal allen erklären. Und warum auch da einige große Unternehmen sagen, nee, da mache ich nicht mit.
Ja, ganz genau. Das ist in der Tat so. Man denkt immer, naja, ich habe hier was, gebe es ab. Vielleicht wie aus dem Privathaushalt. Ich lege was auf die Straße und das findet schon jemand gut.
Aber weil was da alles mitunter so steht, dann denke ich mir halt auch, ruf doch bitte den Sperrmüll an. Das ist einfach der letzte Scheiß. Und dann steht da, zu verschenken, tschüss, fertig. Ich musste nichts wegschleppen.
Und vielleicht schiebe mir das gerade nochmal mit ein, weil da habe ich echt auch viel lernen müssen. Und das ist auch schön in den letzten 3 Jahren. Ich habe wahnsinnig viel gelernt über Spenden. Und habe mich auch gefragt, ist das eigentlich etwas, was man machen sollte? Und da gibt es durchaus eine sehr klare Empfehlung, dass wenn man etwas abgeben möchte, man kann das durchaus auf die Straße stellen oder vor die Haustür mit einem Schild dran. Wichtig ist dabei, einmal wirklich zu schauen, dass wir wertschätzen, dass die Ware in Ordnung ist, also dass sie wirklich gebraucht ist, also eine Trinkflasche hinzustellen, draufzuschreiben, leckt aus oder ist nicht mehr dicht, aber hab viel Freude damit, macht natürlich gar keinen Sinn. Und zum anderen ist es ganz wichtig, dass man wirklich abends das auch wieder einräumt. Also nicht, wenn es dann regnet, dann stehen lässt und das mudert da vor sich hin. Und ich denke, wenn man das berücksichtigt und das wirklich auch so aufbereitet, sauber und wirklich in einem Kasten, dann kann das durchaus interessant sein.
Also wir merken aber auch schon, da kommen wir immer wieder zurück zu dem Wort wertschätzen.
Ja.
Und das ist ganz wichtig bei diesem ganzen Thema. Wir müssen uns einfach selbst mal an die Nase fassen, wenn man in die Situation gerät, dann möchte man ja einfach auch wertgeschätzt werden. Das ist ja eh schon nicht schön, den inneren Schweinehund zu überwinden, wenn man jetzt zu sich sagt, ich bin auf Spenden angewiesen. Also das
ganz
muss man
genau
ja auch mal klar machen.
Ja, ist gut, dass du es ansprichst. Das vergessen wir häufig, weil wir kommen häufig auf unsere Position und denken, Mensch, da muss doch noch jemand Freude dran haben und verstehe ich gar nicht. Das hat wirklich auch damit zu tun, ich denke, wenn man wenig Geld zur Verfügung hat, dann ist man dankbar für alles, freut sich aber umso mehr, wenn die Produkte, ich sag mal, sauber, frisch gewaschen, ordentlich zusammengefaltet und man freut sich natürlich auch über Neuware, weil das ist für viele ja eben auch nicht möglich, weil für die ist zum Beispiel Secondhand dann eher auch kein Lifestyle, sondern wirklich eine leider Notwendigkeit und haben Produkte auch nochmal einen ganz anderen Wert und deshalb finde ich das auch für uns Und wir haben letztens eine Spendenaktion durchgeführt. Da haben wir Herrenbekleidung gesammelt und haben diese Herrenbekleidung dann eben, weil die so benötigt wurde, von Hanseate Kelb dann auch gespendet. Und das war so toll zu sehen, wie ordentlich, wie sauber zusammengefaltet, gebügelt, wie auch immer. Also so sieht mein Kleiderschrank noch nicht mal aus. Und das fand ich ganz schön, weil das hat mir auch gezeigt, dass die Kolleginnen und Kollegen hier im Unternehmen sich sehr viel auch Gedanken darüber machen oder es vielleicht als selbstverständlich ansehen, nur das abzugeben, was wirklich dann auch noch benötigt wird. Und um das nochmal einmal auch weiterzuführen, das habe ich auch von Hanseate Kelb gelernt, dass sie durchaus auch Produkte ablehnen, wenn, ich sag mal, die nicht mehr repariert werden kann durch eigene Mitarbeiter, die da vor Ort sind. Oder aber wenn sie wirklich zu dreckig oder nicht funktionstüchtig ist. Und das finde ich auch ganz gut. Also die achten sehr darauf. Und wir hatten auch mal die Situation, da hatten wir ganz tolle Herrenparker, die hatten so farbliche Mängel oder auch kleine Nähte, die offen waren. Und das war ganz interessant, weil uns Hanseate Kelb dann erstmal gesagt hat, nein, die nehmen wir nicht. Und ich dann fragte aber, warum? Das verstehe ich eigentlich, die sind doch tolle Jacken. Und sagten, ja, aber das ist wirklich, das ist optisch und so weiter. Und dann habe ich gesagt, wissen Sie was, wir gucken uns die mal an. Wir haben uns dann 3 Exemplare hinholen lassen oder hinliefern lassen, haben die dann uns gemeinsam betrachtet und dann festgestellt, nee, die kann man wirklich noch gut in die Spende bringen. Und ich fand das super, dass wir einen Partner haben, der so achtsam und so umsichtig
guckt.
Ja, das finde ich toll, weil das ist genau das, was wir als Unternehmen und ich auch als Spendenverantwortliche brauche. Es geht nicht darum, was ich davon halte und wie gut ich das finde. Und ich habe zum Glück auch großartige Kolleginnen und Kollegen, die mir auch immer auch mit Rat und Tat zur Seite stehen. Also wo wir uns dann auch nochmal austauschen und abwägen. Letztendlich ist es wirklich die Spendenorganisation, die wir an unserer Seite haben, die uns dann nochmal sagt, lasst es, das möchten wir nicht aus dem und dem Grund. Und wir können das immer gut auch nachvollziehen.
Du hast die Neuware erwähnt. Mhm. Ich glaube, das ist so typisch deutsch, dass man sagt, Moment mal hier, der Geflüchtete, der hat aber ein neues Handy da in der Hand. So schlecht kann es dem ja gar nicht gehen. Dass das wichtig ist, weil er vielleicht auch Kontakt aufnimmt mit seiner Familie, die noch ganz woanders ist und vielleicht im Ursprungsland. Oder dass man eben auch alles mit seinem Handy heutzutage macht und nicht so einen alten Schinken hat, der irgendwie schon 15 Jahre alt ist und ich komme irgendwie nicht so wirklich gut ins Internet. Wie ist das da so? Was stellst du da so fest?
Ja, auch da unterhalte ich mich natürlich dann auch mit den Organisationsvertretern. Meine Aufgabe ist ja hier auch die Kommunikation, also auch nochmal zu zeigen, wie handeln wir Spenden, warum machen wir das eigentlich und was passiert auch mit den Spenden, die wir tätigen. Und das finde ich immer ganz gut. Wir nutzen dann immer auch die Möglichkeit, nochmal auch vielleicht ein Feedback reinzunehmen und auch nochmal zu begründen oder sagen, was sagen eigentlich die Empfänger. Und ich habe auch hier wieder gelernt, also ich maße mir das gar nicht an, das zu bewerten. Ich vertraue den Spendenorganisationen und wenn dann auch die Ware und auch Neuware, wir geben ja auch Neuware raus, dann, ich sag mal, ein Empfänger findet ja daran Freude, hat das nutzen kann, dem das Leben vielleicht auch und auch die Integration hier leichter gemacht wird, ist das doch ganz wunderbar. Also da bin ich wirklich komplett frei davon und ich finde das eher schön zu sehen. Und ich hatte letztens die Gelegenheit, da war ich auf einer Veranstaltung von der Hafen hilft, auch eine Organisation, mit der wir noch nicht so ganz eng zusammenarbeiten, aber die hier in Hamburg gerade eben auch sich darum kümmert, dass zum Beispiel gebrauchte Möbel eben auch weitergegeben werden, also gerade für gebrauchte Produkte sich einsetzt. Und da war es ganz schön zu sehen, da waren auch viele Empfänger und die haben uns auch nochmal gezeigt, wie sehr sich die Menschen über Neuware freuen. Also wirklich auch eine erste Ausstattung zu haben mit Küchengeräten, die noch nicht benutzt waren, aber ebenso eben auch über gebrauchte Artikel. Und ich glaube, wenn man in Not ist, freut man sich dann wahrscheinlich über beides.
Jetzt komme ich zurück auf meine Frage von vorhin. Da habe ich dich nämlich unterbrochen, das haben wir nicht geklärt, wie es jetzt ist, als Unternehmen, als großes Unternehmen zu spenden, dass es hier durchaus Fallstricke gibt, weil Stichwort Steuer, Gesetze, Bürokratie, einige haben darauf keine Lust. Vielleicht kannst du diesen ganzen Zusammenhang mal erklären. Was muss man machen, wenn man ein großes Unternehmen ist? Und warum Spenden auch teuer sein kann?
Ja, Lust habe ich ehrlich gesagt auf diesen Anforderungskatalog auch nicht so wirklich. Ich habe zum Glück tolle Kollegen, die da gut informiert sind, die einfach fachlich versiert sind und die mir da zur Seite stehen. Was du ansprichst, ist tatsächlich so, dass wenn Spenden getätigt werden, dass vieles zu beachten ist. Wir haben grundsätzlich 3 Kriterien, die wir zugrunde legen. Ich hatte schon das Thema oder das Kriterium Wirtschaftlichkeit angesprochen. Natürlich auch die Nachhaltigkeit und die bedarfsorientierte Spende, die auch wertschätzend erfolgen soll. Und als drittes sind wir natürlich auch in einem rechtlichen Bereich und Compliance-Bereich. Und hier geht es nicht nur um die Unversehrtheit der Produkte, also wirklich auch sicherzustellen, dass diese Produkte in den Umlauf gebracht werden dürfen, sondern es geht natürlich auch darum, dass wir dann auch die Anforderungen erfüllen, die steuerlich dann eben auch anfallen. Und hier in Deutschland, und da muss man wirklich immer ganz deutlich sagen, das gilt erstmal für Deutschland. In den anderen EU-Ländern ist das teilweise komplett anders geregelt. Aber für Deutschland ist es so, dass wir Spenden, die wir tätigen, auch versteuern müssen. Das ist für Non-Food, also man kann so sagen, 19% fallen dann Umsatzsteuern an.
Was ja schon eine Menge ist.
Was eine Menge ist. Wir haben zwar immer wieder auch Möglichkeiten, diesen den Wert der Produkte, und darauf beziehen sich dann ja die Steuern, also auf den Einkaufswert, wir können den durchaus auch reduzieren, wenn zum Beispiel die Ware in die Ukraine geht. Dort ist uns dann eben auch zugestanden, dass wir umsatzsteuerbefreit wurden in der Vergangenheit. Also das gibt es, aber grundsätzlich müssen wir, wenn wir jetzt zum Beispiel Produkte oder Ware an die Tafeln liefern, müssen wir immer auch sicherstellen, dass die Umsatzsteuer auch gezahlt wird. Und wir bekommen auch das will ich nicht verhehlen, dann auch die Möglichkeit über eine Spendenbescheinigung dann eben auch das wieder auch mit einfließen zu lassen. Also das rechnet sich zwar, also wir müssen haben da dadurch wieder dann auch einen kleinen Nachlass, aber trotzdem müssen wir erstmal die Umsatzsteuer zahlen. Und für Kaffee, das wissen die wenigsten, eben auch eine Kaffeesteuer von 2,19 Euro auf gemeinen Kaffee pro Kilogramm.
Das kommt nochmal on top
das
dazu.
Das kommt nochmal on top drauf, ja. Genau.
Und deswegen sagen halt auch einige Unternehmen, nee, das will ich nicht, macht ihr mal die Steuer weg oder ein bisschen weniger, dann spende ich auch mehr.
Ja, also ich kann das natürlich Schlechtes für andere Unternehmen sagen. Also hier ist es ganz klar, dass uns das nicht davon abhält, zu spenden. Das ist ganz wichtig und da gibt es auch keine Diskussionen. Ich höre das nur, ich bin in verschiedenen auch Netzwerken auch unterwegs, einmal damit man sich auch austauscht. Und ich habe da von anderen Unternehmen auch gehört, dass es da intern immer schwieriger wird, weil eben dann zusätzliche Kosten entstehen und möglicherweise je nachdem, in welcher Branche man auch tätig ist, ist die wirtschaftliche Situation auch schwierig. Und da kann es vielleicht auch dazu kommen, dass entweder die Spende nicht getätigt wird oder eben auch zu Diskussionen führt, was auch nicht schön ist. Also von daher ist das schon etwas, wo ich wirklich überzeugt bin, wenn man hier wirklich auch die Umsatzsteuerbefreiung auch einführen würde, würde das sehr helfen, dass Waren nicht vernichtet werden, sondern dann eben auch in die Spende geht.
Was sagst du denn dazu, wenn große Unternehmen alles schreddern? Da wird Ware wieder zurückgeschickt, Fabrik neu, aber viel zu kompliziert, jetzt das wieder irgendwo einzusortieren, in die Logistik zu packen. Komm, wir schmeißen es lieber gleich weg. Also es gibt ja international agierende, sehr große Unternehmen. Da haben wir das in den letzten Jahren ja schon mitbekommen. Wie viele Millionen Waren da einfach Fabrik neu zerhauen werden, kaputt gemacht werden, ab damit auf den großen Müllberg.
Gut finden kann man das nicht. Also das kann ich auch nicht grundsätzlich nicht gut finden. Also nicht, wenn wir zu Anfang über auf mein Lebensprinzip eben möglichst wenig zu verschwenden, dann kann das natürlich nicht gut sein. Und jetzt komme ich auch aus dem Nightcats-Bereich und der Nightcats-Perspektive. Da sind ja nicht nur Ressourcen verwendet worden über Baumwolle, über andere Materialien, die ja auch hergestellt werden mussten, angebaut werden mussten, wie auch immer. Menschen haben die Produkte gefertigt, auch das darf man nicht vergessen. Also kann das nicht gut sein. Also wir setzen uns natürlich dafür ein, dass Produkte so gut und so lange es geht in die Nutzung gebracht werden. Ich würde hier sagen, und das wird für die Zukunft möglicherweise auch sich anders gestalten, wenn nämlich tatsächlich auch die rechtlichen Anforderungen so aussehen, dass man darüber auch Bericht erstatten muss, also ein Reporting über vernichtete Ware, wird es schon schwieriger natürlich auch für viele. Und wenn generell sich einfach da auch, ich sag mal, die ganze Organisation auch verändert. Und wenn man jetzt nochmal wirklich das nochmal weiterdenkt, ich bin fast sicher, dass das auch in Zukunft weniger werden wird, weil einfach ja auch ein Warenwert dahinter liegt. Selbst eine Vernichtung von Ware bedeutet ja, dass ein Unternehmen einfach auch Wert vernichten muss. Das heißt, dieser Wert der Ware, der ja immer zunehmend steigt und wenn man sich umguckt, Inflation, man sieht ja selbst, alles wird teurer, hat das natürlich auch zur Folge, dass auch ein Unternehmen viel sorgsamer damit umgeht. Also ich glaube, hier wirken dann unterschiedliche Hebel und führen auch dazu, dass immer weniger Ware auch vernichtet wird.
Tchibo ist im vergangenen Jahr 75 Jahre alt geworden. Ist eure Spendenhistorie genauso lang? Also ich meine mal gehört zu haben, dass alle eure Mitarbeitenden schon immer einen Weihnachtsbraten gespendet bekommen. Und das gibt's schon irgendwie ewig.
Das ist interessant, weil dieser Frage habe ich gerade gedacht, ja, so alt bin ich jetzt auch noch nicht, dass ich das wissen muss. Also aber aus der
natürlich.
Historie, das ist auch das wieder ganz spannend. Ich hatte vor 2 Jahren mal die Gelegenheit, da wurde ein altes Büro ausgeräumt und da fanden sich ganz alte Mitarbeiterzeitschriften.
Ich hatte jetzt echt Angst, Weihnachtsbraten.
Zum Glück nicht. Das wäre noch was gewesen. Nein, aber hier gab es wirklich, es waren Unternehmenszeitschriften und die waren bestimmt 30, 40 Jahre alt. Und auch da war das Thema Spenden ein Thema. Und interessanterweise sehr lokal. Das waren die einzelnen Filialen, die in der Nachbarschaftshilfe oder im Nachbarschaftsumfeld ihre Spenden getätigt haben. Da war es wahrscheinlich noch einfacher und möglich. Deshalb würde ich die Frage mit ja, das ist schon immer auch ein Anliegen des Unternehmens gewesen, nach rechts und links zu gucken und zu gucken, wer braucht Hilfe. Jetzt zu dem Braten, man muss ja sagen, das ist keine wirkliche Spende. Also ich habe ja keine Gemeinnützigkeit. Ich bin Mitarbeitende und freue mich riesig über den Braten oder was auch immer da oft möglich ist, den ich jährlich bekomme. Das ist tatsächlich etwas, finde ich, Großartiges und ich sehe das eher als Geschenk auch für mich und meine Familie. Und das Schöne ist, bei dem Braten kommen ja dann immer alle zusammen und man kann auch nochmal darüber sprechen, was das Unternehmen auch in seinen Unternehmensgrundsätzen auch verankert hat und wo arbeitet man eigentlich und wie ist das Unternehmen und welche Möglichkeiten habe ich als Mitarbeitender hier auch tätig zu werden, um mich für die Gesellschaft einzusetzen. Also von daher verbindet das so ganz viel und der ist ja auch noch, ist ja noch ein Biobraten. Also von daher haben wir da wirklich ein tolles Geschenk.
Du hast angesprochen, das freut die Mitarbeitenden. Die geben aber auch sehr gerne. Wenn du so im November mit Chibo telefonieren möchtest, dann sind da viele sehr kurz angebunden, weil in irgendeiner Halle werden ganz eifrig Geschenke eingepackt und verpackt.
Ja, das ist etwas ganz Wunderbares. Und ich sage ja dann immer, ich habe den tollsten Job hier, weil wenn es um Spenden geht, habe ich wirklich noch nie erlebt, dass jemand Nein gesagt hat. Weil ich kann ja Spenden nur umsetzen, wenn mich Kolleginnen und Kollegen auch unterstützen. Und das ist großartig, die wirklich auch nochmal eine extra Meile geben und sagen, ich habe zwar jetzt am Tag keine Zeit, aber ich kümmere mich heute Abend nochmal darum und mit anpacken, ob es darum geht, Ware zusammenzupacken oder eben auch nochmal mit der Logistik zu sprechen. Also das ist toll. Und was du ansprichst, ist diese, wie ich ja finde, so herzerwärmende und einfach so großartige Aktion, die wir hier jährlich haben. Das ist das Weihnachtswunder oder Weihnachtsgeschenk mit den Tafeln. Das ist ja meine Kollegin Sandra Keu, die das umsetzt, wo 500 Kinder der Tafelkundinnen die Möglichkeit haben, ihren Wunsch aufzuschreiben. Und wir Mitarbeiter haben die Möglichkeit, diesen Wunsch zu erfüllen. Und das ist, ich finde, da steckt so viel drin. Einmal natürlich auch für die Eltern zu sehen, dass wenn sie den Wunsch nicht erfüllen können, dass es andere tun können. Deren Kinder, die glücklich gemacht werden. Und wir haben hier die Möglichkeit, relativ einfach eben auch uns Gedanken zu machen. Das sieht man dann darin, dass die Geschenke häufig so wirklich ganz prächtig eingepackt sind. Und man dann häufig noch verziert mit einem Schokoladenanhängsel, einer lieben Karte, mit ganz tollem Geschenkpapier. Und das zeigt eben auch, dass wir hier in einem Unternehmen arbeiten, wo das von den Mitarbeitenden eben auch mitgestaltet wird und gewünscht ist. Es ist ja in jede Richtung toll.
Man muss sich halt auch immer vorstellen, begeisternde Kinderhände packen da ein glitzerndes, funkelndes Geschenk aus und ja, da sind dann richtig coole Sachen drin. Ne?
Ja.
Liebevoll zusammensortiert, vielleicht ein Malblock, was zu naschen, so alle möglichen Sachen. Und man spürt ja diese Freude, auch wenn es kilometerweit weg ist dann irgendwie.
Ja, und vielleicht eine ganz kurze Geschichte dazu noch. Ich hatte den Auftrag, ein Stofftier eben zu schenken. Und das fand ich toll, weil Stofftiere finde ich auch schön und war dann in einem Laden in Hamburg. Und wir haben ja die Regel, das ist, ich glaube, bis 25 Euro so Orientierung. Und das war wirklich deutlich teuer. Und dann hatte ich so von der Aktion einfach so auch erzählt. Und dann sagte die Inhaberin, wissen Sie was, ich finde das so toll. Sie bekommen den für 25 Euro. Ich hätte jetzt natürlich auch gern mehr bezahlt. Aber sie sagte, nee, sie würde gern auch diese Aktion, die sie einfach so großartig findet, unterstützen. Und das ist jetzt nochmal, um vielleicht auch jetzt so einen schönen Abschluss zu finden. Ich finde, bei Spenden ist eine Freiwilligkeit. Also Spenden sollte immer etwas sein, was jeder für sich auch überlegen sollte, wie er spenden möchte, ob er spenden möchte, was er spenden möchte. Und es bringt die Menschen zusammen. Und das ist auch, das stelle ich immer wieder fest, hier in Hamburg haben wir ein wahnsinniges Netzwerk, hier im Unternehmen, es sind so viele, die unterstützen. Und das ist so, trotz der, muss man ja sagen, wirklich bedenklichen Situation, dass so viele Menschen darauf angewiesen sind. Aber etwas, was Menschen auch zusammenführt und auch nochmal deutlich macht, wie gut es uns geht. Und ich finde, das zusammen ist wirklich eine schöne Aufgabe, die ich hier auch übernehmen darf.
Schöne Einblicke in die Spendenwelt bei Chibo. Danke, Monika, dass du mir deine Zeit gespendet hast.
Ich danke dir, dass ich das berichten durfte.
Das Spendenaufkommen in Deutschland, das ist 2024 deutlich gesunken. Insgesamt spendeten die Deutschen 12,5 Milliarden Euro. Das hört sich jetzt erstmal sehr viel an, aber das sind 1,6 Milliarden Euro weniger als 2 Jahre zuvor. Das hat das Institut der deutschen Wirtschaft analysiert. Während grünen Anhänger am meisten spendeten, zeigten sich die Anhänger der AfD vergleichsweise zurückhaltend. Auch das wurde analysiert. Also Empathie, wir haben es heute schon mehrfach gehört, wertschätzend sein, Wertschätzung, ganz wichtig.
Ganz genau.
Und an funkelnde Kinderaugen denken, aber auch an funkelnde Erwachsenenaugen denken. Das ist auf jeden Fall vielleicht auch schön und macht einen persönlich dann auch ein bisschen glücklicher.
Und das sind dann die funkelnden Augen derjenigen, die spenden. Ganz genau.
Es ist also noch wichtiger geworden, an seine Mitmenschen zu denken. Und das muss jetzt nicht immer mit Geld sein, haben wir heute ja gehört. Da gibt es auch gute Sachspenden. Ich bin Ralf Potzus und hoffe, dass es euch gut geht, eure Kaffees beim Trinken dieser Podcast-Folge lecker waren, vielleicht noch sind. Und dann freuen wir uns auf die nächste Folge. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann lasst gerne ein Like da, abonniert ihn. 5 Tassen täglich gibt es überall dort, wo es Podcasts gibt. Zum Beispiel bei Audible, Spotify oder RTL Plus. Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
5 Tassen täglich. Der Tchibo Podcast. Ihr habt Fragen oder Anregungen zu dieser Podcast-Folge? Wir freuen uns auf eure E-Mail an podcast@tchibo.de.